NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Ulrike Heckmann und diesen Themen unter anderem der Auftakt beim Love Parade-Prozess in Düsseldorf, der Fortschritt bei den Brexit-Verhandlungen in Brüssel, Tag 2 beim SPD-Bundesparteitag in Berlin, Proteste in Nahost und eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates wegen der Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump, der Aachener Karlspreis für Emmanuel Macron, die Kritik des Papstes an der deutschen Vaterunser-Übersetzung und die Eröffnung der neuen Bahn-Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und München. In Düsseldorf hat am Vormittag der Love Parade-Prozess begonnen. Vor fast 7,5 Jahren waren im dichten Gedränge der Techno-Party Besucher ums Leben gekommen. Mehr als 650 weitere wurden verletzt. 10 Angeklagte stehen vor Gericht. 6 Mitarbeiter der Stadt Duisburg und 4 des Love Parade-Veranstalters. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung bzw. fahrlässige Körperverletzung vor. Da das Landgericht Duisburg nicht über einen ausreichend großen Verhandlungssaal verfügt, wurde für die Hauptverhandlung extra eine Halle der Düsseldorfer Messe angemietet. Doch dann kamen viel weniger Zuschauer zum Prozessauftakt als erwartet. Martin Hücke.
Mit Hunderten hatte das Gericht gerechnet, gerade mal knapp 50 Plätze wurden besetzt. Auch von den über 60 Hinterbliebenen und Opfern, die im Prozess als Nebenkläger auftreten, war nur ein Drittel gekommen. Deren Erwartungen sind hoch, weiß Anwalt Julius Reiter, der einige von ihnen vertritt.
Das wird sehr hart für die Opfer und Hinterbliebenen und ich wage auch zu bezweifeln, dass sie zufrieden sein werden mit dem Prozessausgang.
Die Nebenkläger hoffen, dass geklärt wird, wer für die Massenpanik bei der Love Parade vom 24. Juli 2010 verantwortlich war, bei der 21 meist junge Besucher starben und über 650 verletzt wurden. Gabi Müller hat damals ihren Sohn verloren.
Ich wünsche mir, dass die Verantwortlichen auch dazu stehen, die Wahrheit sagen, wie das alles zusammenhängt, weil ich weiß, die da sitzen, das sind nicht die Hauptverantwortlichen.
Das sind für sie der damalige Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland und Lopavent-Chef Rainer Schaller. Doch denen war nicht nachzuweisen, dass sie an der Planung der Love Parade beteiligt waren. Die hatten sie ihren Mitarbeitern überlassen. Deshalb sitzen Gabi Müller und die anderen Nebenkläger heute nur den 4 Planern des Veranstalters Lopavent und den 6 Mitarbeitern der Stadt Duisburg gegenüber, die Love Parade genehmigt hatten. Ihnen wird fahrlässige Tötung und Körperverletzung vorgeworfen, erklärt Gerichtssprecher Matthias Breitenstein.
Weil sie Planungs- und Ausführungspflicht im Rahmen der Love Parade 2010 verletzt haben sollen.
Das hätten sie nicht, betont Verteidiger Gerd-Ulrich Kapteiner. Er vertritt einen Mitarbeiter des Duisburger Bauamts, der am Tag vor der Love Parade die Sondernutzungsgenehmigung für das Gelände erteilt hatte. Und sein Mandant habe laut Gesetz nicht kontrollieren müssen, ob der Veranstalter auch die erteilten Aufgaben erfüllt.
Im Übrigen hatte die Bauaufsicht auch keine Veranlassung zu der Annahme, dass die Polizei und die übrigen Ordnungskräfte sich nicht an das von ihnen selbst erarbeitete Sicherheitskonzept halten würden.
Die Duisburger Ankläger sind überzeugt, dass die Katastrophe absehbar war und sehen sich durch 2 Gutachten bestätigt. Die Veranstalter, so Sprecherin Anna-Christiana Wahler, hätten erkennen müssen, dass das geplante Sicherheitskonzept versagen würde und lebensgefährliche Situationen entstehen würden. So wurde für die erwarteten Besuchermassen ein langer Tunnel als einziger Ein- und Ausgang zum Festgelände gewählt und von der städtischen Bauaufsicht genehmigt.
Zusätzlich sollen am Veranstaltungstag Zäune den ohnehin schon zu engen Durchgang auf der östlichen Rampe noch weiter verengt haben. Auch dafür sind nach unseren Ermittlungen die 10 Angeklagten verantwortlich.
In der Unterführung und auf der Zugangsrampe kam es am Nachmittag des 24. Juli 2010 zu dem verhängnisvollen Gedränge. Kerstin Stirner vertritt einen Mitarbeiter des Veranstalters. Sie bezweifelt, dass allein die fehlerhafte Planung für das Unglück verantwortlich war. Andere Ursachen wie 3 Polizeiketten vor und im Tunnel seien in der Anklage ignoriert worden.
Weil da gegen Planungsvorgaben evident verstoßen wurde und das aus unserer Sicht tatsächlich so sein kann, dass die Polizeiketten die eigentliche Ursache des Unglücks sind.
Die 10 Angeklagten zeigten heute im Gericht keine erkennbare Regung. Sie bestätigten den Richtern nur ihre Personalien. Ob sie sich demnächst zu den Vorwürfen äußern werden, ließen ihre Anwälte offen. Am kommenden Mittwoch wird der Prozess fortgesetzt. Bisher sind für das Mammutverfahren bis Ende 2018 über 100 Verhandlungstage angesetzt.
Die EU und Großbritannien kommen bei ihrer geplanten Scheidung voran. Nach einer nächtlichen Marathonsitzung der Unterhändler verkündeten EU-Kommissionspräsident Juncker und Großbritanniens Premierministerin May am Morgen ihren Kompromiss zu den Themen Bürgerrechte, der irischen Grenze und der offenen Rechnung. Karin Bernstein, Brüssel dabei.
So betraten die blaue Bühne gemeinsam Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May. Es war wohl als ein Symbol für Einigkeit gemeint. Vor der europäischen und der britischen Flagge verkündete Juncker den ersten Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen. Man habe sich bei den drei großen Fragen ausreichend geeinigt, sagte Juncker.
Es wurden genügend Fortschritte erzielt, damit wir jetzt in die zweite Phase der Verhandlungen eintreten können.
In der zweiten Phase soll es um die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gehen, vor allem um ein gemeinsames Handelsabkommen, an dem beide Seiten Interesse haben. Sobald die 27 anderen Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel Ende nächster Woche zugestimmt haben, kann Phase 2 starten. Dass es heute zum ersten Durchbruch bei den bislang stockenden Brexit-Verhandlungen kam, lag daran, dass sich die EU und Großbritannien in drei Kernpunkten grundsätzlich geeinigt haben. Viele Detailfragen bleiben allerdings offen. Zum Beispiel die Höhe der Summe, die Großbritannien vor dem Austritt an die EU zurückzahlen muss. Sie wird auf rund 45 Milliarden Euro geschätzt. Ich habe bislang keine Zahlen genannt und werde jetzt auch nicht damit anfangen, sagte Michel Barnier. Der Franzose sitzt für die EU am Verhandlungstisch.
Je n'ai jamais cité de chiffres, donc je vais pas commencer aujourd'hui, hein.
Statt auf Zahlen hat man sich auf eine Berechnungsmethode geeinigt. Großbritannien wird bis 2020 in den EU-Haushalt einzahlen. Gerechnet wird dabei nicht in Euro, sondern in Prozent des Budgets. Auch nach dem Brexit wollen sich die Briten an langfristigen EU-Programmen finanziell beteiligen. Darüber hinaus werden EU-Bürger, die nach dem Brexit in Großbritannien leben möchten, ihre Rechte behalten. Und der Europäische Gerichtshof wird weiter für die in Großbritannien lebenden EU-Bürger zuständig sein, sagte Kommissionspräsident Juncker auf Englisch.
For EU citizens, the European Court of Justice will still be competent.
Allerdings in der Hinsicht, dass britische Gerichte sich in Zweifelsfragen an den Europäischen Gerichtshof wenden können. Es ist also ein Kann, kein Muss. Der größte Knackpunkt war und ist weiterhin die Grenzfrage in Irland. Die britische Premierministerin Theresa May beteuerte, dass es in Nordirland keine harte Grenze zu Irland geben wird.
In Northern Ireland we will guarantee there will be no hard border.
Es soll dort also auch in Zukunft keine Grenzkontrollen geben. Völlig unklar bleiben dagegen die kniffligen Details rund um den Binnenmarkt, die Zollunion und die neue EU-Grenze. All diese komplizierten Fragen sollen in den weiteren Brexit-Verhandlungen geklärt werden. Es sind also keine guten, sondern nur genügende Fortschritte. Und genügend ist ein ziemlich dehnbarer Begriff. Für die EU und Großbritannien ist dieser erste Durchbruch jedoch ein wichtiges Signal dafür, dass es langsam vorangeht und die Brexit-Verhandlungen nicht als Tragödie enden. Bis Oktober 2018 muss die Austrittsvereinbarung stehen, forderte EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Und bis dahin gäbe es noch einige Gipfel zu erklimmen. Ich bin Bergsteiger, sagte Barnier, der aus den französischen Alpen stammt.
Ich bin ein Montagnard, wo ich franchis une haie après l'autre.
Und deshalb mache ich einen Schritt nach dem anderen.
Mit Ach und Krach haben Brüssel und London eine Vereinbarung zur ersten Phase der Brexit-Verhandlungen zustande gebracht. Ein Kommentar dazu von Ralf Siener.
Weißer Rauch über der EU-Kommission. Wir haben einen Formelkompromiss. Eine große, bunte Seifenblase, die gute Laune macht und die Brexit-Welt viel angenehmer aussehen lässt, als sie es eigentlich ist. Jetzt sind alle rechtzeitig zum zweiten Advent glücklich, obwohl nichts geklärt ist, weder beim Thema Geld noch bei den Bürgerrechten und erst recht nicht beim Thema Irland. Aber da es beim Kasperle-Theater namens Brexit-Verhandlungen ja bisher auch gar nicht um Substanz geht, sondern um Formelkompromisse und diplomatische Wortblasen, ist der Substanzmangel eher ein Segen, denn ein Fluch. Es ist wie im richtigen Leben. Wenn die Wahrheit konkret wird, dann wird sie gefährlich. Da bleiben die Brexit-Experten in Brüssel lieber in der Seifenblasen- und Kasperle-Theaterwelt. Hauptsache, die Staats- und Regierungschefs der EU können nächste Woche beim Gipfel in Brüssel feststellen, die Briten hätten sich redlich bemüht, es gebe einen Fortschritt und die Verhandlungen über Einzelheiten des Scheidungsvertrages und des zukünftigen Partnerschaftsabkommens, die könnten jetzt richtig beginnen. Den irischen Knoten, den können die Briten bei diesen Verhandlungen nur durchschlagen, wenn sie europäischer werden, als sie es in den letzten Jahrzehnten ihrer EU-Mitgliedschaft je waren. Wenn das Vereinigte Königreich alle Regeln und Regularien der EU 1:1 übernimmt. Denn dann wäre das britische Nordirland vom Irland der EU gar nicht mehr zu unterscheiden. Und selbst wenn beide dann durch eine EU-Außengrenze getrennt wären, brauchte man keine Grenzkontrollen auf der irischen Halbinsel, weil diese sich dann vereint im EU-Binnenmarkt und in der EU-Zollunion befinden würde, ohne es laut Definition zu sein. Ein paradoxer Effekt des Brexit. Die Scheidung schmiedet das Vereinigte Königreich viel enger an die EU, als die Krisenehe es je tat. Durchmogeln können sich beide Seiten auch bei der Frage des Europäischen Gerichtshofes. In Großbritannien lebende EU-Bürger dürfen sich weiterhin an den EuGH wenden. Seine Urteile sollen auch zur Kenntnis genommen und berücksichtigt werden. Aber das letzte Urteilswort, das haben die Briten, die im Übrigen niemals eine klar definierte Brexit-Summe nennen werden, die sie zu zahlen bereit sind. Das Vereinigte Königreich wird allenfalls bestimmte EU-Projekte als gemeinsam anerkennen, für deren Unterhalt es nach Brüsseler Tabelle noch eine Zeit lang aufkommt. Und wenn die Briten dann eines nicht definierten Tages mit der EU einen Handelsvertrag unter Dach und Fach haben, nach dem Vorbild des Freihandelsabkommens CETA mit Kanada, dann werden sie feststellen, dass der gesamte Brexit eine große bunte Seifenblase ist und die teuer bezahlte Unabhängigkeit Großbritanniens von der EU nur eine Fiktion.
Ein Kommentar von Ralf Sehner. Die SPD ist bereit zu reden. Nun wollen sich die Spitzen von Union und Sozialdemokraten am kommenden Mittwoch erstmals zusammensetzen. Das seien allerdings noch keine Verhandlungen, auch keine Sondierungen, betonte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles heute. Beim Bundesparteitag in Berlin konzentrierten sich die Sozialdemokraten denn auch erst einmal auf die noch ausstehenden Personalentscheidungen und die europapolitischen Pläne von Parteichef Schulz. Gerd Wolf fasst den Tag zusammen.
Am zweiten Tag des Parteitages gab es für Martin Schulz den Jubel, der ihm gestern bei seiner Bewerbungsrede für die Wiederwahl als Parteivorsitzender noch verwehrt geblieben war. Sein Lieblingsthema brachte Stimmung. Die Diskussion um den Vorschlag, bis 2025 die Vereinigten Staaten von Europa anzustreben.
Wir müssen wieder Leidenschaft für Europa entfachen. Leute, das wisst ihr doch genauso wie ich. Das Europa der Jugend, das Europa der Gleichberechtigung, das Europa des Friedens, das Europa, das die Migration anpackt, die Menschenwürde aller Menschen in dieser Welt verteidigt und das als seine Aufgabe sieht. Das ist ein erstrebenswertes Ziel.
Ziel der SPD ist jetzt laut Beschluss, soziale Mindeststandards für ganz Europa zu schaffen und eine einheitliche Finanzpolitik, die, wie es heißt, die Austeritätspolitik beenden soll. Die Botschaft dahinter ist klar, das Schicksal Europas verlangt von der SPD gegebenenfalls auch im Bund Verantwortung zu übernehmen. Eine Einschätzung, die an der Parteibasis nun wirklich nicht alle teilen, allen voran die Jusos. Die SPD am zweiten Tag, eine Partei im Auge des Sturms. Weitgehend Ruhe, bevor die Debatte um die Form der Regierungsbeteiligung in der kommenden Woche wieder Fahrt aufnehmen wird. Mit ordentlichem Ergebnis machte die SPD den Munsteraner Lars Klingbeil zum neuen Generalsekretär. Knapp über 70% SPD-Generalsekretäre wurden in der Vergangenheit mit schlechteren Generalsekretärinnen mit deutlich besserem Ergebnis gewählt. Einige auf dem Parteitag hätten wohl lieber wieder eine Frau an der Spitze der Partei gesehen. Außerdem gehört Klingbeil zum konservativen Flügel. Der Kandidat von Martin Schulz skizzierte Schwerpunkte für seine Arbeit. Erstens, die SPD soll wieder überall in Deutschland vorkommen.
Ich will und ich werde mich nicht damit abfinden, dass es ganze Landstriche gibt, in denen wir als SPD nicht mehr präsent sind. Wer das hinnimmt und zur Tagesordnung übergeht, der gibt den Anspruch auf, als Partei die Zukunft mitzugestalten.
Die Digitalisierung sei eine Chance für die Parteiarbeit, sagte Klingbeil.
Es wird sich sehr viel mehr verändern durch die Digitalisierung, als vielen von uns das heute bewusst ist. Und viele empfinden das Ganze als Unsicherheit. Es braucht aber jemanden, der die Gesellschaft durch diese Unsicherheit in das digitale Zeitalter führt. Und ich möchte, dass die SPD die Partei ist, die sich an der Spitze der Bewegung dieser Diskussion setzt. Wir müssen diese Debatte führen, liebe Genossinnen und Genossen.
Bedeutet für den neuen Generalsekretär Parteiarbeit online. Versammlungen im Dorfgasthof, unerreichbar für junge Leute mit Familienleben, haben für den neuen Generalsekretär keine Zukunft. Lars Klingbeil, 39, kommt aus Nordniedersachsen, wo es die SPD traditionell schwer hat. Mit vielen jungen Leuten im Team holte er bei der letzten Bundestagswahl einen langjährigen CDU-Wahlkreis direkt. Der erklärte Bayern-München-Fan gehört zu den Nachwuchshoffnungen der Partei. Bei den Vorstandswahlen schaffte unter anderem die bisherige Juso-Chefin Johanna Oeckermann gleich im ersten Anlauf den Sprung in das Führungsgremium der SPD. In den Vorstand wurden auch die bisherige Parteivize Aydan Özos und der bisherige Generalsekretär Hubertus Heil gewählt.
Das Treffen der Innenminister von Bund und Ländern in Leipzig war dominiert von der Debatte um Abschiebungen nach Syrien. Mit der getroffenen Einigung, den Abschiebestopp um ein Jahr zu verlängern, ist das Thema nicht vom Tisch, sondern nur vertagt. Ine Diepmann.
Wichtigster Beschluss der Beratungen der Innenminister ist die Bitte an den Bund, die Sicherheitslage in Syrien neu zu bewerten. Wenn der Bericht vorliegt, wollen die Innenminister auf ihrer nächsten Konferenz beraten, welche Schlüsse sie daraus ziehen, ob etwa Straftäter und Gefährder nach Syrien abgeschoben werden können. Weil unklar ist, wie schnell der Bericht erarbeitet werden kann, einigten sich die Innenminister der Länder, Abschiebungen nach Syrien bis Ende 2018 auszusetzen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière erteilte dafür das notwendige Einvernehmen. De Maizière war es zudem wichtig zu erklären, dass es einen Vorstoß zur Überwachung von Kriminellen über internetfähige Geräte von ihm nicht gegeben habe. Ihm gehe es darum, dass Sicherheitsbehörden das technisch können, was sie rechtlich dürfen. Und dazu gehöre bei Ermittlungen auch das Anbringen von Abhörwanzen in Autos und Wohnungen. Mit den SPD-geführten Innenministerien einigte man sich zu prüfen, wie nun vorgegangen werden soll. Diskutiert haben die Innenminister auch, wie man Gewalt in Fußballstadien besser begegnen kann. Das Ziel sei, wegzukommen von Geldstrafen gegen Vereine und stattdessen Maßnahmen zu ergreifen, die die Straftäter direkt treffen, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Markus Ulbich. Bei der Lizenzvergabe sollen DFL und DFB stärker auf die Sicherheitsvorkehrungen in den Stadien achten, damit etwa Stadionverbote konsequenter durchgesetzt werden können. Der Gesetzgeber soll zudem prüfen, ob künftig Taten, die aus einer Menschenmenge heraus begangen werden, stärker bestraft werden können.
Im Nahen Osten hat sich die Lage zugespitzt, seit US-Präsident Trump über alle Warnungen der internationalen Gemeinschaft hinweg Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hat. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas hatte für heute zu einem Tag des Zorns aufgerufen. Im Gazastreifen wurden die Gläubigen über die Lautsprecher der Moscheen zum Protest aufgerufen. Dutzende Jugendliche zündeten auf den Hauptstraßen Reifen an. Ein Protestzug mit 100 Menschen setzte sich in Richtung der israelischen Grenze in Bewegung. Kilian Neuwert schildert seine Eindrücke aus Jerusalem.
Palästinenser demonstrieren vor dem Damaskustor am Rande der Jerusalemer Altstadt. Nach dem Freitagsgebet auf dem Tempelberg haben sie sich versammelt. Hunderte bis Tausende rufen in der ganzen Stadt Parolen gegen Israel und gegen die Entscheidung von Donald Trump, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen. Den ganzen Tag über bleibt die Atmosphäre in Jerusalem angespannt. Mancher ist überzeugt, dass die dritte Intifada nun bevorsteht. Ich glaube ja. Wissen Sie warum? Trump hat Jerusalem an die Israelis gegeben, aber das darf er gar nicht. Diese Stadt gehört den Palästinensern. Dieses Land gehört den Muslimen, den Palästinensern. Sie vergeben Land, das denen gar nicht gehört. Trump kann Jerusalem nicht verkaufen. Trotz derart deutlicher Worte von Männern wie diesem Palästinenser bleibt es in Jerusalem nach dem Freitagsgebet verhältnismäßig friedlich. Diese Bilanz zieht Polizeisprecher Mickey Rosenfeld am Nachmittag. Dennoch macht Rosenfeld deutlich, dass die israelische Polizei auch weiterhin verstärkt Präsenz in der Stadt zeigen will. Die israelische Polizei hat den ganzen Tag über die Sicherheitslage in Jerusalem beobachtet. So wie wir das jetzt sagen können, kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, als sich die Muslime zum Freitagsgebet versammelt haben. Eine Altersgrenze gab es nicht. Der Tempelberg stand auch jungen Muslimen offen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden wir aber aufrechterhalten, um auf mögliche Vorfälle reagieren zu können. Andernorts entlädt sich währenddessen offene Wut über die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump. Im Westjordanland und im Gazastreifen kommt es zu Ausschreitungen von Palästinensern. Autoreifen brennen, Steine fliegen auf israelische Polizisten und Militärs. Noch im Laufe des Nachmittags steigt die Zahl der verletzten Palästinenser nach Angaben des Roten Halbmonds auf über 230. Die meisten seien Opfer von Tränengas und Gummigeschossen geworden, heißt es. Im Gazastreifen soll es dem palästinensischen Gesundheitsministerium zufolge mindestens einen Toten gegeben haben. Gestern hatte der Anführer der radikal-islamistischen Hamas, Haniyeh, die dritte Intifada ausgerufen. Doch ob der heutige Tag tatsächlich der Auftakt zur dritten Intifada ist, da sind sich viele Beobachter in Israel und Palästina noch immer uneins. Der israelische Sicherheitsexperte Mordechai Keder im israelischen Radio: Meiner Meinung nach sind die, die jetzt drohen, gute Redner. Sie können Lärm machen, aber die Frage ist doch, wie sich die anderen arabischen Staaten verhalten. Ich denke, in 2-3 Tagen wird es nach viel Lärm vorbei sein. Ein Vertreter der palästinensischen Fatah-Partei, Jamal Muhassan, ist sich da nicht so sicher. Niemand wird die Ereignisse kontrollieren können. Die Entscheidung, ob eine Intifada ausbrechen wird oder nicht, benötigt keine Genehmigung oder Anweisung von oben. Die israelische Regierung hat unterdessen klargestellt, sich dem gewaltsamen Druck der Palästinenser nicht beugen zu wollen. Ein Minister kündigte an, mehrere tausend Wohnungen in Ost-Jerusalem bauen zu wollen, dem Teil der Stadt, den die Palästinenser für sich beanspruchen.
Proteste gegen die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump gab es auch in mehreren muslimisch geprägten Staaten, darunter der Türkei, dem Iran, Ägypten, Afghanistan und Malaysia. Die Sorge vor einer neuen Eskalation der Gewalt im Nahen Osten treibt auch den UN-Sicherheitsrat um. Er traf sich in New York zu einer Dringlichkeitssitzung. Von dort berichtet Kai Clement.
Scharfe Kritik von ihren Verbündeten müssen sich die USA nun auch im Sicherheitsrat anhören. Die Entscheidung des US-Präsidenten widerspreche dem Völkerrecht und UN-Resolutionen. Gleich zu Beginn lässt Schwedens UN-Botschafter Olof Skog keinen Zweifel an der Haltung seines Landes und der Europäischen Union. Sein Land hat die Sondersitzung mit beantragt, sowie alle europäischen Länder, die im mächtigsten UN-Gremium vertreten sind. Die Position der EU sei klar. Jerusalem könne künftig nur die Hauptstadt von gleich zwei Staaten sein, Israel und Palästina. Die israelische Besetzung Ostjerusalems habe man nie akzeptiert. Mit seiner Entscheidung habe sich der US-Präsident über die Appelle vieler befreundeter Länder hinweggesetzt. Damit aber werde er weder die Position Schwedens noch der EU ändern. Ähnlich formulierten das die Vertreter Großbritanniens und Frankreichs. Die Entscheidung sei nicht hilfreich für den Frieden, sie sei bedauerlich. Es sei jetzt an den USA, schnell einen detaillierten Friedensplan für den Nahen Osten vorzulegen, so der Schwede Olof Skog. Wie er warnte auch Nikolai Mladenov, der UN-Koordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten, angesichts eines ersten Todesopfers und vieler Verletzter vor einer Eskalation der Gewalt. Mladenov rief zu Zurückhaltung auf, zu Gesprächen. Wenn es keine Lösung für den Konflikt gäbe, die beiden Seiten gerecht werde, dann gäbe es das große Risiko, dass die Lage in einen Strudel religiösen Extremismus hineingezogen werde. Die Sitzung des Gremiums dauert zurzeit noch an.
Der Rücktritt der polnischen Ministerpräsidentin und die Nachricht von ihrem designierten Nachfolger hatte sich gerade erst rumgesprochen. Die Hoffnung, damit könnten sich die Beziehungen zwischen Polen und der EU entspannen, die währte nur kurz. Noch vor der Vereidigung des neuen Ministerpräsidenten trieb das polnische Parlament die umstrittene Justizreform weiter voran, ungeachtet der erneuten scharfen Kritik aus der EU. Jan Palukat.
Zwar sehen die Rechtsexperten der Venedig-Kommission des Europarats begrenzte Verbesserungen gegenüber den Gesetzesvorschlägen des Sommers, die damals zu Massenprotesten und dem Einspruch des Staatspräsidenten geführt hatten. In Summe gefährdeten aber auch die überarbeiteten Entwürfe der Justizgesetze auf schwerwiegende Weise den Rechtsstaat in Polen. Alle Maßnahmen zusammen würden die Unabhängigkeit aller Teile des polnischen Rechtswesens zur Disposition stellen, hieß es in einer Pressemitteilung. So gefährde die vorzeitige Abberufung der höchsten Richter des Landes durch die Senkung des Rentenalters die unabhängige Urteilsfindung. Die Wahl der Mitglieder des für die Richterbenennung maßgeblichen Landesjustizrats bewirke eine weitreichende Politisierung dieses Verfassungsorgans. Und die neue Möglichkeit, als besonders ungerecht empfundene letztinstanzliche Urteile nochmals anzufechten, unterhöhle die Stabilität des polnischen Rechtswesens insgesamt. Die Experten kritisieren auch die Verschmelzung des Amts des Justizministers mit dem des Generalstaatsanwalts als zu weitgehende Machtballung in den Händen einer Person, die nicht europäischen Standards entspreche. Derweil befinden sich die umstrittenen Gesetze auf der parlamentarischen Zielgeraden. Am frühen Nachmittag stimmte der Sejm in Warschau mit der Mehrheit der Peace-Partei bereits dem radikalen Umbau des obersten Gerichtes zu.
Der polnische Präsident Duda hat inzwischen den Rücktritt des Kabinetts Szydło angenommen und den vormaligen Finanz- und Wirtschaftsminister Morawiecki zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Kühl und feucht, dazu die Zugvögel unterwegs. Für den Vogelgrippeerreger sind das beste Bedingungen. In den Niederlanden ist er zurück. Es herrscht landesweite Stallpflicht. Ludger Kaczmierczak.
Die landesweite Stallpflicht gilt ab sofort für alle kommerziell gehaltenen Geflügeltiere. Kurz zuvor war auf einem Hof in der Provinz Flevoland eine besonders ansteckende Variante des H5-Virus entdeckt worden. Die etwa 16.000 Enten des Betriebs sollen nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums heute noch gekeult werden. Im Umkreis von 10 Kilometern gilt ein Transportverbot für Geflügel, Eier und Mist. Tiergärten, Bauernhöfe und Hobbyzüchter müssen dafür sorgen, dass ihre Tiere nicht mit Wildvögeln in Kontakt geraten können. Flügelschauen sind vorerst verboten. Der von der Vogelgrippe betroffene Zuchtbetrieb liegt in der Nähe eines Sees, auf dem in dieser Woche mehrere tote Schwäne vorgefunden wurden. Es wird untersucht, ob auch diese Tiere mit dem Virus infiziert sind. Bereits im November des vergangenen Jahres hatten die Niederländer eine Stallpflicht eingeführt, die erst ein halbes Jahr später wieder aufgehoben wurde.
Emmanuel Macron vor der blauen Europaflagge mit den goldenen Sternen. Wohl von keinem französischen Präsidenten gibt es, vor allem nach so kurzer Zeit, so viele Bilder mit diesem Motiv. Für seine Vision von einem neuen Europa wird der erst 39 Jahre alte Staatschef nun mit dem Aachener Karlspreis ausgezeichnet. Ulrike Zimmermann erzählt mir.
Mit der Auszeichnung würdigt das Karlspreis-Direktorium Emmanuel Macron für seine Vision von einem neuen Europa. Die Leidenschaft, mit der französische Staatspräsident sich für den Zusammenhalt der Völker und gegen jede Form von Nationalismus einsetze, sei vorbildhaft. Ein Vorzeige-Europäer, wie ihn das Karlspreis-Direktorium sich nicht besser wünschen könnte, denn mit dem Karlspreis werden seit 1950 Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderem Maße für die Einigung Europas engagieren. Die Begeisterung des 39-Jährigen für Europa sei ansteckend und wegweisend, sagt das Direktorium. In seiner noch kurzen Amtszeit habe Macron Europa neu inspiriert und der Debatte über Europa neuen Schwung und eine neue Dynamik gegeben. Der Preis wird am Himmelfahrtstag am 10. Mai im Aachener Rathaus verliehen.
Müssen Christen das Vaterunser neu lernen? Es ist das bekannteste Gebet der Christen. In jedem Gottesdienst, bei jeder Messe wird es gesprochen. Doch nun kritisiert Papst Franziskus die deutsche Übersetzung. Aus Rom dazu Tassilo Forchheimer.
Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist die Textzeile des Vaterunser, die Papst Franziskus konkret kritisiert. Auf Italienisch, aber verbunden mit dem Hinweis, dass sich seine Kritik auch auf andere Sprachen bezieht. Nach Ansicht des Papstes ist die berühmte Bitte keine gute Übersetzung. Es sei schließlich nicht Gott, der die Menschen in Versuchung führt, so Franziskus. Ein Vater tut das nicht. Ein Vater hilft einem gleich wieder aufzustehen. Es ist das Werk Satans. Das Gebet sagt, lieber Gott, wenn Satan mich in Versuchung führt, dann reiche mir bitte die Hand. Und weil die bisherige Formulierung missverständlich sei, hätten die Franzosen den Text bereits geändert. Dort lautet die Übersetzung jetzt, lass mich nicht in Versuchung geraten, denn ich bin es, der in Versuchung gerät. Dabei ist die Diskussion gar nicht neu. Schon seit Jahrzehnten wird über eine Änderung diskutiert. Neu ist, dass sich der Papst so eindeutig positioniert und damit indirekt auch die offiziellen Bibelübersetzungen in Frage stellt. Die berufen sich auf den griechischen Urtext und der ist sinngemäß ganz ähnlich formuliert wie das alte Vaterunser. Das Problem ist nur, Jesus Christus, von dem das Gebet ja stammen soll, hat damals nicht Griechisch, sondern Aramäisch gesprochen. Übersetzungsfehler schon damals nicht ausgeschlossen.
In die Debatte um die Formulierung hat sich jetzt auch übrigens die evangelische Kirche eingemischt. Die Stimmen dort wollen den Text belassen, wie er ist. Nach 10 Jahren Bauzeit hat die Deutsche Bahn die Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und München in Betrieb genommen. Die Bahn will damit auch dem Flugzeug Konkurrenz machen. Deutschland rücke mit dieser Eisenbahnstrecke der Superlative näher zusammen, erklärte Bahnchef Lutz. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisierte, abseits der Metropolen bringe die Schnelltrasse keine großen Vorteile. Raphael Knob über die Premierenfahrt.
In 4 Stunden von Berlin nach München oder von München nach Berlin. Mit einem großen Festakt ist die Zugstrecke der Deutschen Bahn eröffnet worden. Pünktlich um 16.15 Uhr fuhren 2 Sonderzüge aus München kommend im Berliner Hauptbahnhof tief parallel ein. Begleitet von bunten, flackernden Lichtern der Lichtanlage sowie Feuerwerk. Mit an Bord Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie die Innenminister von Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und zahlreiche Bundestagsabgeordnete. Im anderen Zug durften ausgewählte Fahrgäste und Journalisten zum ersten Mal die Strecke in unter 4 Stunden hinter sich lassen. Im Anschluss wurde auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes gefeiert. Für alle anderen Bahnreisenden gilt der neue Fahrplan mit der Schnellstrecke ab Sonntag. 3-mal täglich ab Berlin nach München in unter 4 Stunden. Kosten dafür ca. 150 Euro im Normalpreis ohne Sparpreis. Das sind 13% mehr als sonst. Insgesamt wurde für die Strecke mehr als ein Vierteljahrhundert für rund 10 Milliarden Euro geplant und gebaut.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.